Was? Audio mit Michael Weiland.
Liebe Hörer, zu unserer neuen Rubrik, die wir seit einiger Zeit haben, in der wir über Twitterer reden, Leute, die im Internet unterwegs sind, wollen wir ja nicht nur die sogenannten Prominenten, wie man so schön sagt, verarzten, sondern, und das ist ja das Schöne am Twitter, Leute, die man da trifft, die in allen möglichen beruflichen Schichten sind. Klar, wir haben natürlich Prominente wie Julia Klöckner, mit der ich nur ab und zu das Glück habe, das eine oder andere Sätzchen zu wechseln. Es gibt auch eine Reihe von Schauspielern, aber wir haben auch genauso Universitätsdozenten, wir haben die normale Hausfrau und wir haben den Lars Schäfer. Jetzt fragen Sie sich natürlich, wer zum Teufel ist der Lars Schäfer? Sag mal, lieber Lars, also man duzt sich in dieser Twitter-Szene meist, also mit Frau Klöckner werde ich mich dann nicht duzen, aber wir duzen uns dann schon. Sag mal, so in drei Sätzen, was ist das eigentlich, was du da machst? Du bist Verkaufstrainer.
Hallo Michael, erstmal. Ja, genau, ich bin Verkaufstrainer, das seit 2004. Einerseits trainiere ich den Außendienst wirklich in den klassischen Verkaufsrichtungen. Sei es jetzt mal eine Einwandbehandlung, sei es die Abschlussorientierung. Darüber hinaus geht es aber immer mehr Richtung Verhaltensveränderung bzw. Optimierungen. Die grundsätzliche Einstellung zum Verkauf. Und ich stelle fest, dass den meisten Verkäufern das Verkaufen einfach keinen Spaß mehr macht.
Nun, was ich immer, wenn ich diese, in Anführungszeichen, Leute präsentiert bekomme, dann habe ich immer dies mit Entsetzen Emil Rateband in Erinnerung, der wie ein wilder Derwisch da rumsprang, Chaka schrie, mit blanken Füßen auf irgendwelchen Glasscherben rumtanzte. Ich halte das unter uns gesagt für einen ziemlich blöden Schnickschnack.
Ich hätte jetzt auch beinahe gesagt, gut, dass uns keiner zuhört. Unter uns gesagt halte ich das ebenfalls für Schnickschnack. Bei mir wird nicht auf Tischen getanzt und es ruft auch niemand Chaka. Es geht ja auch an Verhaltensgrenzen. Soweit die Parallele zu diesen Trainings, da wurde auch darüber gegangen. Hier geht es aber wirklich mehr um Verhalten optimieren im Geschäftsbereich. Also es werden keine Scherben durch die Luft fliegen und man springt auch nicht durchs geschlossene Fenster.
Was für mich ja immer so schwierig ist, ist das einzuordnen, wovon rede ich eigentlich. Man sagt ja häufig, das ist alles Manipulation, was da gemacht wird. Ich persönlich finde diesen Begriff Manipulation übrigens überhaupt nicht negativ, weil manipulieren heißt für mich nur, jemanden dazu zu bringen, irgendetwas Bestimmtes zu tun. Und wenn ich den klassischen Menschen, der im 12. Stock steht und darunter hüpfen will, manipuliere, das nicht zu tun, habe ich nichts Negatives getan. Natürlich muss man zugeben, dass in aller Regel Leute, die was verkaufen wollen, mir auch gerne Sachen verkaufen wollen, die ich A nicht brauche, B mir nicht leisten kann, mit denen ich ziehe, dann irgendjemand beeindrucken will, den ich überhaupt nicht leiden kann. Also das ist ja so dieser Standardspruch. Wir reden aber jetzt nicht darüber, dass du Leute trainierst, die jetzt hier bei mir an der Haustüre klingeln und sagen, ich bin der Herr Vorwerk und ich würde bei Ihnen gern mal ein bisschen nach dem Dreck sehen.
Nein, absolut nicht. Obwohl Vorwerk wäre, herzlich willkommen an dieser Stelle mal gesagt, auf jeden Fall. Es geht darum, dass die Verkäufer einmal ihre Interessen oder die Interessen der Firma wahrnehmen, ihr Ziel wahrnehmen, sprich verkaufen, und das dann auch kombiniert mit dem Willen und dem Bedarf des Kunden. Und wenn das in Einklang gesetzt wird, ist Manipulation auch für mich okay, absolut.
Nun geht es mir oft so, ich sitze hier an meinem Telefon, wird dir genauso gehen, du kriegst einen Anruf, die Leute, die dich anrufen, wissen eigentlich überhaupt nicht, wen die anrufen, die fangen dann mit einem Verkaufsgespräch an, die Jungs und Mädels haben einen Leitfaden vor sich und wenn man so ein bisschen da durchblickt, kann man die fürchterlich ins Schleudern bringen.
Ist mir schon häufig vorgekommen, ist natürlich eine Berufskrankheit auch von mir, ich bin harmloser geworden. Also ich habe es mir eine Zeit lang immer mal gerne angehört und habe dann auch mal in einem Nebensatz einfließen lassen, was ich beruflich mache. Und da war natürlich meistens an dieser Stelle das Gespräch beendet. Das Thema dabei ist, dass man noch nicht mal den Verkäufern am Telefon den Vorwurf machen sollte, sondern die Recherche wird ja häufig im Hintergrund betrieben und dabei meistens leider eine ganz, ganz schlechte.
Was ich immer wieder erlebe, ist, dass mich hier Leute anrufen und wer unser Interview hört, hat eigentlich mittlerweile mitgekriegt, dass ich jetzt nicht zum Spaß Twitter-Interviews mache, sondern dass das einfach so quasi so der Freizeitteil meines Jobs ist. Ich mache halt eben hauptsächlich Radio und Fernsehen und mich wundert dann immer, wenn mich jemand anruft und mir wirklich erkennbar irgendein krummes Ding unterjubeln will und ich sage dann, wissen Sie eigentlich, wo Sie gerade anrufen? Nein, ich Sie sind hier in einer Presseagentur. Ja, und die machen weiter.
Das liegt daran, dass tatsächlich der von dir erwähnte Leitfaden vor dem Tisch liegt. Wenn dann mal eine Zwischenfrage kommt des Wunschkunden, sage ich mal dazu, dann sind viele, viele auf einmal vollkommen aus dem Konzept und können nicht mehr antworten, weil das nicht auf dem Bildschirm steht oder auf dem Zettel steht. Und das, sage ich auch immer, ist mit ein bisschen Vorbereitung auszumerzen.
Du bist hier nun meistens auf der anderen Seite zugange. Also ich bin quasi das Opfer dieser Anrufer. Gut, du machst jetzt, denke ich, jetzt nicht so eine Telefonverkäuferschulung, sondern es geht ja generell darum, wie bereite ich jemanden für Verkauf vor. Aber warum fällt es den Unternehmen so schwer, einfach zu sagen, Junge, du musst auch mal bei einem Kunden rausgehen, bei einem potenziellen Kunden und sagen, dir verkaufe ich nichts, weil du bist bestens bedient mit dem, was du hast und empfiehl mich lieber deinem Nachbarn und sag, der hat mich gut beraten. Nein, die wollen es mit Gewalt versuchen. Jetzt hatte ich wieder jemand hier, der wollte mir ein spezielles Riester-Produkt aufschwätzen, obwohl ich demjenigen deutlich gemacht habe, dass ich das in den Medien nach außen erkläre. Versuchen die mir trotzdem diesen Mist unterzujubeln.
Der Trend geht glücklicherweise, das, was ich mitbekomme, davon weg, was du gerade erzählt hast. Es kommt aber immer noch häufig vor. Es liegt meiner Meinung nach daran, dass immer noch diese Einstellung aus den 80er Jahren dahinter steht. Dieses, soll ich es wirklich sagen, Hard Selling. Wir müssen da durch, wir verkaufen und verkaufen heißt verkaufen und jetzt geht's hier rund. Meiner Meinung nach zu kurzfristig gedacht. Ich kann ruhig einmal einen Kunden in Ruhe lassen und sagen, empfehle mich ruhig weiter. Und wenn nicht, ich gucke einfach nochmal vorbei und rufe irgendwann nochmal an, dass man sich auf der Beziehungsebene halt mal gut versteht, dass nicht so ein fader Beigeschmack hinterher bleibt.
Ich will das jetzt gerade nochmal einflechten für die das jetzt schon wieder vergessen haben. Du bist nicht der Verkäufer, der vor meiner Tür steht, sondern du erklärst Leuten, wie verkaufe ich seriös. Und wenn ich jetzt nicht den Eindruck hätte, aufgrund der Zeit, die wir schon ein bisschen miteinander Kontakt haben, dass du das seriös machst, würde ich auch dir jetzt nicht eine Plattform bieten, um dich zu präsentieren. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Das muss man sich schon überlegen. Die letzte Aktion, die ich in Sachen Verkäufer erlebt habe, ist, es klingelt. Nun habe ich den großen Fehler gemacht und habe nicht den Hörer vom Telefon abgenommen und die Türsprechstelle betätigt, sondern ich bin in Gedanken zur Tür gegangen. Neuerdings von 10 Verkäufern machen 9 Folgendes. Ich öffne die Tür, ein Schritt in mein Haus. Ich bin der Herr so und so. Das finde ich unverschämt.
Ist es. Punkt. Das ist gut. Mein Klientel ist das nicht. Grundsätzlich. Ich trainiere hauptsächlich Verkäufer aus dem Einzelhandel oder halt den klassischen Außendienst, der die Industrie oder den Handel besucht. Und diese Verkäufer, die von Tür zu Tür ziehen, die haben meiner Meinung nach den allerhärtesten Job, weil die müssen ja auch verkaufen, die müssen irgendwo von leben. Und da gibt es immer so Modeerscheinungen. Welche Verkaufstaktik bringt uns jetzt weiter? So, und dann hat irgendeiner mal gesagt, so, wenn der liebe Michael Weiland die Tür aufmacht, einfach mal einen Schritt nach vorne, dann bist du schon drin, dann klappt das schon irgendwie. Das sind so Überrumpelungstechniken, die ich auch nicht schätze.
Das machen ja viele. In diesem speziellen Fall war das ein junger Mann. Ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig mit Migrationshintergrund, wie man heutzutage zu sagen pflegt, was mich persönlich jetzt nicht gestört hat, weil das machen unsere deutschen Mitbewohner genauso. Nur bei ihm kam dann noch eine zusätzliche Aggressivität auf. Ich habe dann zu ihm gesagt, er kam für ein Unternehmen mit einer Magentafarbe und hat mir erklärt, er verkauft mir einen billigeren Tarif. Was er gar nicht kann, weil den Tarif, den ich habe, den kann er nicht unterschreiten. Er hat auch keine Ahnung, welchen Tarif ich habe. Und er kam auch nicht von dem großen T, sondern von irgendeiner Agentur. Und ich habe dem gesagt, und ich möchte Sie hier nicht mehr sehen. Dann gibt er mir zur Antwort, daran können Sie mich überhaupt nicht hindern. Ich komme alle 4 Wochen. Da habe ich gesagt, muss ich die Polizei holen, um Sie loszuwerden? Sagt er, ist mir auch egal. Ist da nicht eine Grenze mittlerweile sowas von überschritten? Ich kann den da ja raussetzen lassen, aber das darf doch gar nicht so weit kommen. Ich habe dann mit der Telekom-Pressestelle telefoniert und dann hat es in diesem Laden richtig geknallt.
Auch zu Recht, absolut zu Recht. Es sind Grenzen, die da überschritten werden und das ist das, was in den Trainings, die ich leite und durchführe, für die man mich anfragt, auch meistens in letzter Zeit das Thema ist. Wirklich mal zu spüren, festzustellen, wie weit gehe ich, was bewirkt mein Verhalten bei meinem Gegenüber? Und wenn ich sehe, aha, der Herr Weiland, der ist gerade verstört, der will nicht und der hat jetzt 2-3 Mal heftigst Nein gesagt, dann gibt es immer noch einen Weg, mich irgendwann mal zu melden, aber dann sollte ich an dieser Stelle wirklich Schluss machen.
Gut, gehen wir mal aus der Geschichte raus, was ich mir natürlich angeguckt habe auf deiner Webseite. Das kann ich auch erzählen. Lars Schäfer gibt man bei Google ein. Und das, was dich so ein bisschen ärgert, ist, da kommt erst ein Fußballer, gell? Und da hast du einfach keine Chance gegen.
Definitiv nicht, obwohl der spielt nur Regionalliga. Das ärgert mich noch mehr. Also bei Lothar Matthäus hätte ich Verständnis, aber in dem Fall ärgert es mich schon sehr, ja.
Andererseits, wenn du Lothar Matthäus wärst, würde ich dich fragen, wie viele Frauen hast du schon? Nein, aber ich habe natürlich, wie gesagt, auf deiner Webseite mich ein bisschen umgetan. Und es gibt natürlich da immer diese berühmte Seite mit den Referenzen. Also ich pflege dann immer zu sagen, ich war schon in meiner Apotheke, das ist meine Referenz, das ist natürlich Blödsinn. Aber wenn man sich das anguckt, du hast für die Architektenkammer in Baden-Württemberg was gemacht. Du hast... Biber und Marburg Baustoffe kenne ich nicht, aber zum Beispiel Bosch ist ein Riesenladen, Debitel ist ein Riesenladen. Da sehe ich eine Firma, deren Geschäftsführer ich kenne, den werde ich jetzt nicht nennen. Karstadt hast du hoffentlich nicht in den Ruin gefahren. Es gibt hier eine ganze Reihe von völlig unterschiedlichen Firmen. Navigon ist dabei, Nikon ist dabei. Mir hat mal ein Pressemann gesagt, für mich ist eigentlich egal, ob ich ein Auto oder Klopapier verkaufe, um es mal ganz brutal zu sagen. Ist es wirklich so, dass im Prinzip die Grundlage, die Basis, dieselbe ist, egal was ich verkaufe und ich brauche nur die Emotion für die bestimmte Ausprägung?
Absolut, absolut meine Meinung. Zwar erzählt mir jedes Unternehmen aus jeder beliebigen Branche, oh, bei uns ist es ganz, ganz besonders, ist es auch. Und dann geht man mal in die Tiefe und sieht diese Besonderheiten und im Endeffekt kommt es immer wieder auf dasselbe an. Wenn ich zum Kunden gehe, Fragen stellen, hinhören, handeln.
Gut, was wir jetzt natürlich nicht machen können, weil das wäre schon ein bisschen unfair, wäre jetzt zu Unternehmen irgendwas zu sagen. Nur bei einem Unternehmen habe ich jetzt so im Moment gedacht, die haben doch eine ganz merkwürdige Problematik, weil ich mit denen auch schon viel zu tun hatte, kenne ich diesen Laden ganz gut, nämlich Navigon, die ja Software machen für Navigationsgeräte, die bisher eigentlich erst nur die Navigationssoftware verkauft haben, dann kamen später die Geräte dazu. Jetzt sind die im Moment ja in einem Bereich, wo vor ein paar Tagen eine Pressemitteilung kam, dass auf den neuen iPhones, also die demnächst dann nicht die neue Generation, sondern irgendwann demnächst, soll eine 2/3-Version dieser Software von Navigon drauf sein. Ja, das stelle ich mir aber jetzt richtig schwierig vor für einen Verkäufer, wenn ja eigentlich den größten Teil die Werbung von T-Mobile oder Telekom in dem Moment macht. Was willst du dem Verkäufer noch beibringen? Was kann der denn noch machen?
Ach, der kann auch einiges machen. Bei dem Software-Thema bin ich nicht so tief in der Materie. Ich habe es mitbekommen, auf jeden Fall. Nur denke ich mir da auch, ist klar, bei iPhone zum Beispiel, diese kostenlosen Apps können auch nicht das, was die Bezahl-Apps können. Zudem haben die Promoter und Verkäufer vor Ort natürlich die Möglichkeit, die ganzen Geräte zu verkaufen und nicht nur die Software für Autos. Und das ist immer noch das, was ich gehört habe, der Hauptmarkt für Navigon.
Was mich jetzt mal interessieren würde, gerade wo wir über das iPhone reden, ich bin ja ein großer Fan von Nokia gewesen. Immer wenn ich ein Nokia-Gerät kaufe, kann ich das in die Tonne schmeißen. Mein aktuelles E90 ist seit 5 Wochen bei Nokia. Ich kriege nicht mal eine Antwort von denen. Das Display ist zum 3. oder 4. Mal vorne gekommen. Ich kriege keine Antwort von ihnen. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mir sage, ich wechsle. Jetzt sollst du mir kein iPhone verkaufen, aber wenn ich jetzt... Ich als quasi Laie mir das angucke und sehe, beim iPhone habe ich 100.000 Apps, teilweise kostenlos, teilweise günstig, ein paar teure. Und Geräte, die ähnlich aussehen, von welcher Marke auch immer, die auch mit Touchscreen arbeiten, die auch Apps haben, die haben nur 5.000. Wie will denn so jemand mit einem Gerät mit 5.000 Apps gegen das iPhone anstinken, aus deiner Verkäufersicht?
Es kommt immer darauf an, was dir wichtig ist. Wenn du, lass es mich salopp sagen, App-Fetischist bist, dann habe ich so gut wie keine Chance. Außer ich kann dir in mühevoller Kleinarbeit rauskristallisieren, dass die restlichen 5.000 Apps, die mein Gerät dir nicht bietet, vollkommener Schwachsinn für dich sind. Aber die Arbeit wird sich niemand machen. Dann geht man natürlich dahin, stellt Fragen, was ist dir noch wichtig, was brauchst du, telefonierst du nur oder ist dir eine Kamera wichtig? Und da gibt es natürlich schon Unterschiede, ohne jetzt auf der iPhone-Kamera rumzuhacken.
Gut, das war jetzt nur ein Beispiel, weil das sind so Dinge, wo ich mich im Moment halt mit beschäftige, weil für mich ist klar, das Thema Nokia, die können jetzt auf den Markt bringen, was die wollen. Von mir aus kann das den Kaffee kochen und ich bin großer Kaffee-Fan. Egal, was Nokia auf den Markt bringt, ich bin nicht mehr willig, mit einem Unternehmen in irgendeiner Form zu kommunizieren oder sprich denen Geld zu lassen, die mir keine Antworten auf meine Mails geben. Ich finde das schlicht unverschämt und das höre ich von immer mehr Leuten. Man kommuniziert mit einem Unternehmen, man schreibt denen 3 Seiten Mail, Reaktion 0.
Absolut. Wenn ich dann Verkäufer eines dieser Unternehmen bin, egal ob es jetzt Nokia ist oder wer auch immer, habe ich es erstmal schwer. Dann kann ich nur durch meine eigenen Fähigkeiten überzeugen, sagen, okay, was die da oben machen, ist die eine Sache. Ruhig mal zugeben, ich fände das auch nicht gut, obwohl die natürlich die Interessen des Unternehmens wahrnehmen müssen. Um dann herzugehen und sagen, ich biete dir meinen eigenen privaten Service, soweit ich es darf.
Was natürlich ein bisschen schwer ist. Was war für dich die komplizierteste Geschichte, wo du eine Anfrage bekommen hast von irgendeiner Firma, du brauchst ja nicht die Firma zu nennen, vielleicht einfach nur den Bereich, wo du gesagt hast, oh, das weiß ich ja eigentlich selber nicht, wie ich das mache.
Selber nicht wissen ist es nicht, das trifft es nicht, aber die Herausforderung war da groß, als ich eine Anfrage bekam, das Unternehmen sollte es das hören, dafür werde ich sorgen, wird sich wiedererkennen, Vertriebsingenieure, die sehr, sehr kreativ sind, die ganz andere Dinge studiert haben, die auf einmal in den Verkauf gekommen sind und das Verkaufen wirklich nur als beraten verstanden haben und dann gedacht haben, Verkaufen ist nicht mein Ding, ich bin kreativ, verkaufen können die da hinten. Aber dann haben die Aufgabe bekommen zu verkaufen und hatten damit wirklich ein inneres Problem. Und dann nach 2 Tagen zu sehen, wow, hier hat sich was getan und nach einem halben Jahr zu hören, Mensch, klasse, wir verkaufen jetzt gerne, das war dann im Nachhinein der größte Schweißauftrag mit der größten inneren Belohnung.
Wenn ich dir jetzt sage, ich persönlich wäre völlig ungeeignet als Verkäufer, sagst du dazu ja oder nein?
So wie ich dich kenne, sage ich dazu nein, du bist nicht ungeeignet als Verkäufer.
Und ich sage dir, ich könnte es nicht.
Gucken wir mal. Ich nehme die Herausforderung an.
Gut, so hatte ich mir das jetzt nicht gedacht, aber ich merke in der Tat, wenn ich irgendwelche Dinge für mich persönlich, die mich persönlich betreffen, dann funktioniert das ganz schlecht. Also ich kann zum Beispiel nicht in einen Elektroladen gehen, kann sagen, statt 100 Euro 80, kriege ich nicht geregelt, aber wenn ein Kumpel daneben steht, sage ich, der will so ein Ding haben für 75, nimm das.
Versagensängste? Das ist häufig so ein Ding, auch wenn ich mich selbst verkaufe, nicht nur ein Gegenstand. Wir sitzen hier vor einem PC, den kriege ich wunderbar verkauft. Sollte ich mich als meine eigene persönliche Leistung verkaufen, habe ich auch erstmal eine Barriere. Es ist für mich und ich preise mich an. Und genauso wie du es gerade geschildert hast, wenn ich für mich was runterhandle, sollte eigentlich das Interesse größer sein als für meinen Kumpel, weil der hat ja dann was von ich nicht. Trotzdem ist das so eine innere Grenze zu ziehen. Ich traue mich nicht. Macht man das überhaupt? So eine Art Schämen kann man es, glaube ich, nennen.
Wobei gerade bei Medienleuten ja dieser Begriff Schämen eigentlich völlig daneben ist. Ich habe vor ein paar Tagen eine Sendung gesehen, in der 2 Leute auftreten. Der eine kriegt ständig Prügel. Thomas Gottschalk, den ich nach wie vor für den Besten halte. Und ich sage immer, wenn der die Hälfte seiner Zuschauer verliert, hat er immer noch 3-mal so viel wie die anderen. Also man muss doch da mal die Relationen sehen. Und er hat ja diese Co-Moderatorin, mit der ich überhaupt nicht umgehen kann. Die ist absolut nicht mein Fall. Das Mädel sieht gut aus, alles in Ordnung, aber ist nicht mein Fall, diese Frau. Die hatten sie jetzt in so einer Doku-Geschichte drin und da ging es um das Thema Lampenfieber. Mhm. Und da hört man natürlich automatisch mal zu. Und die sagte, ich bin zu Beginn der Sendung, quasi so die halbe Minute vorher, noch 30, 40, 50 Meter weg, damit das nicht auf mich überspringt. Ich zum Beispiel behaupte, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, aber ich behaupte, ich habe kein Lampenfieber. Ich spüre jedenfalls keins. Vielleicht verdränge ich das an der Stelle auch nur, aber das ist hier genau das Interessante, weil Lampenfieber vor Leuten ist doch eigentlich schwieriger, als in so einem Laden zu sagen, ich will 20% Rabatt.
Es ist so kurios, wie es klingt, aber es ist wahr. Bei mir ist es, ja, wie soll ich sagen, ähnlich ist auch nicht wirklich wahr. Ich bin vorher, je nach Auftrag, je nachdem, ob es eine große Bühne ist, sehr, sehr nervös. Sobald es losgeht und irgendjemand kündigt mich an, bin ich ruhig. Da bin ich die Ruhe selbst. Ist ganz kurios. Du kannst diese Gefühlsschwankungen, glaube ich, nicht miteinander vergleichen. Da hat auch sehr viel die Erziehung einen Einfluss, Lohnt sich das überhaupt? Muss ich jetzt hier verhandeln? Habe ich das überhaupt nötig? Das sind meistens so die Beweggründe, dann zu sagen, okay, 100 Euro ist okay. Nur am Heimweg ärgere ich mich dann, es wieder mal nicht getan zu haben. Was Quatsch ist, man sollte es hin und wieder mal versuchen in einem realistischen Rahmen.
Reden wir abschließend, weil du hast eben gesagt, soll ich jetzt 25 Minuten stehen, weil ich sage immer, ich mache Interviews gerne im Stehen. Ich kann mich dann einfach lockerer auch bewegen. Und wir machen das jetzt so, also oft habe ich so die Situation, 2 Meter Mann vor mir und muss dann so hochgucken. Heute haben wir das andersrum, du musst zu mir aufschauen. Es geht mir natürlich runter wie Öl, aber du hast es natürlich bequemer da auf dem Stuhl. Aber reden wir jetzt mal zum Schluss, wir sind mittlerweile schon bei 20 Minuten, reden wir mal zum Schluss über das Thema Twitter. Ich behaupte, dass ich nicht im Twitter bin, um da irgendwelche Geschäftskontakte zu generieren, sondern weil ich es einfach klasse finde, welche Leute man da kennenlernen kann. Einer meiner liebsten Kumpels, der, wer wird das im Twitter verfolgt, Karl Keule, Kabarettist aus Mainz, habe ich da kennengelernt. Wir sind mittlerweile richtig dick miteinander befreundet, wobei das natürlich figurmäßig bei uns mit dem Dick auch ganz gut passt. Aber wem... Ich mache das zum Spaß, wobei ich nie sagen würde, wenn jetzt jemand anruft, also ich hätte da irgendeinen Kontakt, würde ich nicht sagen, mache ich nicht. Aber ich gehe nicht mit dem Gedanken da rein, dass ich da Geschäfte machen will. Hast du den Eindruck, dass viele das aber nur aus dem Grund machen?
Absolut. Auch ich habe angefangen, das ist jetzt fast ein Jahr her, mit dem Hintergrund, mal gucken, was da läuft. So ähnlich wie Xing, eine Kontaktbörse auf geschäftlicher Ebene. Und erfahren durfte ich dann, dass es eine unglaublich spannende Mischung ist aus Geschäftskontakten, privaten Kontakten. Ich habe da richtig wertvolle Menschen kennengelernt, spannende Projekte, so wie wir jetzt hier sitzen. Ohne Twitter säßen wir nicht hier. Ich sag mal, das ist ein Glück, also dass es Twitter gibt in dem Fall. Ja, und Aufträge, die kommen oder kommen nicht. Nur wenn ich dieses Medium auch, und ich sage bewusst auch, als Werbeplattform nehmen kann, ist es wunderbar für beispielsweise Blog-Einträge oder für irgendwelche Veranstaltungen, solange die Mischung stimmt und zwischendurch auch mal ein privates Wort fällt.
Ich frage das deswegen, weil natürlich mittlerweile eine ganze Reihe von Firmen professionell twittern, wobei da sage ich, da ist der Begriff professionell so falsch wie nirgendwo sonst, weil die machen es völlig dilettantisch. Ich sitze hier und unterhalte mich in Anführungszeichen. Man unterhält sich ja nicht wirklich, man schreibt sich ja. Und mit 140 Zeichen ist das schon manchmal ein bisschen grenzwertig. Man muss sich dann auch ein bisschen prägnant ausdrücken bei diesen Geschichten. Aber ich unterhalte mich dann mit diesem und jenem und plötzlich kommt eine Serie von 15 Einträgen von irgendeiner Firma, von irgendeiner Agentur, die mich mit Werbung zuknallen. Das regt mich so auf, die drücke ich da, die blockiere ich und weg damit. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit dem Geschäftsführer eines Automobilimporteurs unterhalten und habe dem gesagt, sie müssen 1, 2 ihrer Leute einfach die Erlaubnis geben, während der Arbeitszeit zu twittern. Und zwar nicht mit irgendwelchen automatisierten Dingern, die es natürlich gibt. Ich folge jemandem und kriege einen automatisierten Feed zurück. Sowas will ich nicht. Ich finde, das muss wirklich 1:1 sein, ich muss mit dem auf der anderen Seite reden. Und dann kann das auch durchaus für ein Unternehmen interessant sein.
Definitiv, Social Media heißt für mich auch nicht nur Einbahnstraße, sondern es sollte hin und her gehen. Dass wirklich, wenn ich beispielsweise Unternehmen XY anschreibe, über Twitter eine Frage habe oder einfach mal schreibe, Mensch, tolles Angebot, klasse, gib mir mehr davon. Und da kommt nie eine Antwort. Dann verliere ich irgendwann den Spaß. Und das ist das, was du sagst. Da wird dann automatisiert, da kommen 20 Stück hintereinander. Lieber einmal die Stunde einen Tweet, wie man so schön neudeutsch sagt, absetzen mit einem persönlichen Hintergrund und die Werbebotschaft dahinter. Dann passt es für mich als Endverbraucher auch.
Werbebotschaft dahinter. Jetzt mache ich nämlich gerade so ein bisschen Werbebotschaft, aber eigentlich anders als vielleicht verstanden. Die Rheinzeitung, die dir vielleicht auch ein Begriff ist. Ich meine, du wohnst jetzt nicht im Einzugsgebiet der Rheinzeitung, sondern in Wipperfürth, aber du kriegst natürlich mit, dass gerade die Rheinzeitung, was Twittern angeht, extrem stark ist. Da twittern, ich will jetzt keine falsche Zahl nennen, aber bestimmt 40 so gut wie einer, inklusive Chefredakteur. Und die sprechen die Leute wirklich persönlich an. Die Rheinzeitung macht regelmäßig einen Twitterer-Abend. Ich war jetzt da auch eingeladen. Und was ich so total irre fand, ist, wir waren mit 12 Leuten und unterschiedlichere Leute konntest du da nicht sitzen haben.
Das sind die schönsten Erfahrungen, die du machen kannst, wenn du dann am Ende des Abends denkst, normalerweise würde ich gar nicht länger als 2 Minuten mit diesen Menschen reden. und jetzt waren es 4 Stunden und wir haben uns da wirklich gut verstanden, obwohl wir aus allen möglichen Richtungen kamen. Ich habe das verfolgt mit der Rheinzeitung teilweise und das ist genau das, was ich sage. Da findet ein Dialog statt und im Dialog bekomme ich raus, was meine Leser, in dem Fall ist der Kunde ja der Leser, was die wirklich wollen. Das finde ich klasse.
Bei mir gibt es ja auch ein Interview mit dem Christian Lindner. Der hat ja das Problem, dass dieser FDP-Generalsekretär in Nordrhein-Westfalen auch Lindner heißt. Ich prophezeie mal, der Lindner von der Rheinzeitung wird noch in Erinnerung sein, wenn der Lindner von der FDP mittlerweile schon lange vergessen ist. Wir müssen leider aufhören. Wir sind nämlich genau an der 25-Minuten-Grenze. Lars, ich fand das total klasse und ich habe vorher gesagt, ich überlege mir keine Fragen, ich hatte keine und wir haben 25 Minuten locker vollgekriegt.
Aber auch mit Vollbremsung, ich hätte gerne noch weitergemacht, das passt schon, super, danke.
Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.